Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger und neben mir ist
Barbara Rohrhofer.
In diesem Sommer haben wir nämlich ein ganz besonderes Special für euch.
Nämlich 6 Folgen, die unter die Haut gehen.
Wir beschäftigen uns mit dem Thema Hautgesundheit.
Von Akne bis zu Kosmetik.
Von Neurodermitis bis Botox.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger und ich bin diesmal die, die hier die Fragen stellt. In unserem Sommer-Special, das unter die Haut geht, schauen wir jetzt auch ein bisschen natürlich auch auf die Haut und auf ein Krankheitsbild, das ganz, ganz viele Menschen betrifft. Viele kennen es vielleicht, wenn die Haut gerötet ist, trocken und dann zu jucken anfängt. Ja, wir reden heute über die Neurodermitis. Und Neurodermitis ist unglaublich breit und die Schwierigkeit ist ja auch, dass es nicht so die eine Ursache gibt vielleicht, die eine Lösung gibt, die eine Therapie, die eine Behandlung, sondern dass es sehr vielschichtig ist, dass es vielleicht auch ähnlich ist mit anderen Krankheiten, Ekzemen, dass man mal herausfinden muss, was genau dahinter steckt und deshalb reden wir genau über dieses Thema heute. Ich freue mich über einen Gast, der schon mal da war, der erste, der wieder da sein darf, also was für eine Ehre. Ich sage herzlich willkommen, er ist Leiter bzw. Vorstand der Abteilung für Dermatologie und Venerologie am Kepler Universitätsklinikum. Herzlich willkommen, Dr. Wolfram Hötzenecker.
Ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite und ich freue mich, dass ich heute wieder dabei sein darf.
Letztes Mal sind wir noch in so einem zwar sehr schönen, aber noch sehr normalen Besprechungsraum gesessen, mittlerweile in unserem TV-Podcast-Studio Upgrade.
Ein wahnsinniges Upgrade. Ich war ganz begeistert, als ich heute in der Früh hergekommen bin und ich kann nur gratulieren.
Danke, danke. Wir freuen uns auch sehr, vor allem auch, dass wir auch Videos da ein bisschen beitragen können und Videosnippets dann als Teaser streuen können. Wir reden über die Neurodermitis. Wie oft, fangen wir mal so an, wie oft kommt denn Neurodermitis vor? Man hat schon das Gefühl, das ist ja ganz oft mal auch im Gespräch, bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen. Wie häufig tritt denn eine Neurodermitis auf?
Die Neurodermitis oder auch atopische Dermatitis genannt, ist eine sehr, sehr häufige Erkrankung, die aber in der Ausprägung stark schwanken und variieren kann. Wir sind meistens die Patientinnen und Patienten mit sehr starker Neurodermitis bei uns, aber es gibt natürlich auch die Minimalformen der Neurodermitis. Das wären zum Beispiel die trockenen Lippen im Winter, wo man immer wieder hinschlecken muss, oder Entzündungen der Fingerkuppen oder aber auch prinzipiell eine trockene Haut. Auch das zählt alles zur Neurodermitis und so kann man sagen, dass circa 5-10%, wenn nicht sogar mehr, der Österreicherinnen und Österreicher an der Neurodermitis leiden.
Da sind wir schon bei der Begrifflichkeit. Was ist denn jetzt überhaupt Neurodermitis? Jetzt haben wir so ein bisschen schon gehört, von wo bis wo ist da die Bandbreite?
Ja, die Neurodermitis ist eine Erkrankung mit vielen Gesichtern. Prinzipiell ist die Neurodermitis definiert durch Ekzeme. Ekzeme sind Entzündungen der oberflächlichen Hautschicht, die sehr stark jucken. Es kommt zum Juckreiz, zur Entzündung der Haut und das führt unweigerlich zum Kratzen und damit definiert sich dann ein Teufelskreis zwischen Kratzen, Jucken und Entzündung, der es oft sehr schwer zu durchbrechen ist. Prinzipiell beginnt die Neurodermitis häufig schon im Kleinkindes- oder Säuglingsalter. Man spricht dann von der Frühform der Neurodermitis. Typisches Beispiel wäre zum Beispiel das Ekzem an den Wangen von den Säuglingen. Auch das ist schon letztendlich eine Erstmanifestation der Neurodermitis. Und das kann sich dann fortsetzen von den Streck- zu den Beugeekzemen bis hin zur sehr trockenen, rissigen Haut, wo man nur noch einzelne Juckreizknötchen hat beim Erwachsenen.
Also eine riesen Bandbreite. Und da schließt sich die nächste Frage an. Was ist denn nicht Neurodermitis? Wenn ich jetzt auf meine Haut schaue und denke mir, da juckt's mir, boah, da bin ich rot, schon ein bisschen trocken. Wann ist es denn keine Neurodermitis?
Das ist eine schwierige Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Weil prinzipiell ist die Neurodermitis ein Ekzem. Es gibt aber viele Ekzeme, die auf der Haut gleich ausschauen, aber sehr unterschiedliche Ursachen haben. Ich möchte das vielleicht an zwei Beispielen verdeutlichen. Es gibt auch sogenannte Kontaktallergien, sehr häufig eine Kontaktallergie auf Nickel. Und auch hier kommt es zu einer typischen Erscheinungsform des Ekzems, das eigentlich mit dem Auge, wenn jetzt ein Dermatologe oder eine Dermatologin draufschaut, nicht zu unterscheiden ist. Zweites Beispiel wäre das Handekzem. Jeder kennt es, wenn man sehr viel Feucht- und Nassarbeit durchführen muss, dann kann es schon sein, dass die Hautbarriere irgendwann kippt und dass man ein sogenanntes Feuchtigkeitsekzem an den Händen entwickelt. Und auch das ist von der Neurodermitis oft nicht zu unterscheiden, weil sie sich als Ekzem präsentiert. Das waren jetzt nur zwei Beispiele, ich könnte noch zig andere nennen. Die Neurodermitis wird aber typischerweise aufgrund der Ekzeme auf der Haut, aufgrund des Alters und der typischen Ausprägung und auch der Assoziation mit anderen allergischen Erkrankungen definiert und diagnostiziert. Andere allergische Erkrankungen, die zusammen mit der Neurodermitis oftmals auftreten, ist zum Beispiel die Stauballergie, der Heuschnupfen oder auch die Nahrungsmittelallergie bei den Kindern oder teilweise Kleinkindern, beziehungsweise auch das allergische Asthma bronchiale.
Wie wird denn jetzt so eine Diagnose gestellt? Also mal draufschauen natürlich.
Draufschauen ist schon mal ein sehr gutes Stichwort. Die Neurodermitis wird eigentlich klinisch diagnostiziert. Das heißt, man diagnostiziert das Ekzem und zusammen mit den Berichten, die der Patient einem mitteilt, also der Anamnese und einem gewissen Punktescore und einer Neigung zu weiteren allergischen Erkrankungen, würde man dann diese Ekzemform als atopische Dermatitis oder Neurodermitis einordnen.
Das heißt, Bluttests, Hautproben werden nicht klassischerweise gemacht?
Nicht klassischerweise. Man kann natürlich eine Hautprobe nehmen, die würde aber auch nur die Diagnose eines Ekzems erhärten. Und was jetzt hinter dem Ekzem steht, das muss man letztendlich dann als Arzt oder Ärztin selbst diagnostizieren. Wie gesagt, da hilft die Anamnese, da helfen Befragungen des Patienten. Man kann natürlich auch andere allergische Erkrankungen mit dem Blut- oder Hauttest erhärten, aber die Neurodermitis per se ist eine klinische Diagnose.
Vielleicht können wir noch eine Abgrenzung schaffen, weil wir auch gesprochen haben im Vorgespräch, soll man über Schuppenflechte auch gleich nochmal mitreden. Wir haben gesagt, das sprengt den Rahmen. Aber was wäre denn da nochmal die Unterscheidung, dass man sagt, okay, was wäre so Schuppenflechte als Unterscheidung?
Im Prinzip, das geübte Auge kann relativ gut zwischen der Schuppenflechte und der Neurodermitis unterscheiden. Bei der Neurodermitis sieht man klassischerweise ein Ekzem, das hin sozusagen zur gesunden Haut verwaschen imponiert, während die Schuppenflechte scharf begrenzt ist. So scharf begrenzt, dass man eigentlich die Abtrennung kranke Haut, gesunde Haut mit einem Kugelschreiber nachziehen kann. Oft ist auch so, dass die Psoriasis, also die Schuppenflechte, nicht juckt im Gegensatz zur Neurodermitis.
Also das wäre so mal der Hinweis, wenn man so ein Ekzem auf der Haut sieht, wenn es nicht juckt, klar abgegrenzt ist, eher Schuppenflechte. Da sind wir dann beim anderen Thema, sonst eher auf der Neurodermitis-Ebene. Woher kommt sie denn? Das ist doch die Frage aller Fragen.
Ja, auch die kann ich nicht beantworten.
Eine Annäherung, bitte.
Das probieren wir. Die Neurodermitis ist eine multifaktorielle Erkrankung, wie wir so schön sagen. Das heißt, es gibt nicht einen Auslöser, sondern es kommen viele Auslöser zusammen. Ich beschreibe das immer mit einem vollen Fass, ein Fass voller Wasser. Und wenn dann sozusagen der letzte Tropfen hinzukommt und das Fass geht über, dann schübt die Neurodermitis erneut. Das heißt, es kommt zu einem Ausbruch der Neurodermitis. Man weiß aber heutzutage, dass bestimmte Faktoren verantwortlich sind für die Neurodermitis. Da spielt die Genetik eine wichtige Rolle. Wir wissen heutzutage, dass die Neurodermitis vererbt werden kann, wenn zum Beispiel Vater oder Mutter bereits an einer Neurodermitis gelitten haben oder leiden, dann habe ich als Kind eine Chance von 50-80% ebenfalls einmal an einer Neurodermitis zu erkranken. Da ist nicht aber ein Gen schuld, sondern da spielen viele Gene gemeinsam eine Rolle, die dann die Schwelle definieren, kommt es zum Ausbruch der Neurodermitis oder nicht. Zusätzlich hat man in den letzten Jahren herausgefunden, dass Patienten mit Neurodermitis einen sogenannten Barrieredefekt haben. Das heißt, die Haut ist nicht so dicht wie bei einem Hautgesunden. Man kann sich die oberste Hautschicht wie eine Ziegelmauer vorstellen. Die Ziegeln sind sozusagen die Hautzellen und dazwischen gibt es Klebeproteine, das wäre der Mörtel zum Beispiel. Und dieser Mörtel, diese Klebeproteine sind verändert bei Patienten mit Neurodermitis, sprich die Haut ist nicht so dicht und dann können alle möglichen reizenden Stoffe tiefer in die Haut eindringen. Sozusagen unter der Haut sitzt dann unser Abwehrsystem, unser Immunsystem und das wird dann gereizt, nicht allergisch, aber unspezifisch gereizt und das führt eben zu immer den wiederkehrenden Entzündungen. Zusätzlich weiß man, dass das Immunsystem ebenfalls bei Patienten mit Neurodermitis verändert ist in manchen Bereichen im Vergleich zum Hautgesunden. Und dann gibt es natürlich noch Triggerfaktoren, die zusätzlich zum Ausbruch einer Neurodermitis führen können, wie zum Beispiel Stress. Schwitzen, jetzt gerade an diesem heißen Tag, der Schweiß ist sehr salzhältig und das allein schon kann zum Ausbruch, zu einem Schub der Neurodermitis führen, aber auch zum Beispiel saure oder scharfe Nahrungsmittel.
Also eine Riesenbandbreite. Es ist ein Stichwort gefallen und das war diese Hautbarriere. Das hört man ja sehr, sehr oft. Das ist ja auch in der Werbung immer wieder, dass man die Hautbarriere aufbaut und schützen muss und hin und her. Wir haben es jetzt ein bisschen schon gehört, was die Hautbarriere ist. Was kann man da wirklich tun? Wie wird die einfach dann dünner, die Haut, oder wie stellt man sich das vor?
Nun, die Haut wird nicht dünner, sie wird undichter. Und da hilft Schmieren, Schmieren, Schmieren. Das klingt jetzt sehr banal, ist aber meistens für unsere Patienten mit Neurodermitis gar nicht so einfach umzusetzen. Da braucht man eine gute Hautpflegecreme ohne einen Wirkstoff, die man dann mehrmals täglich im idealsten Fall auf die Haut aufträgt, um hier einen künstlichen Schutzfilm über die Haut zu legen. Und allein das hilft meistens, die Neurodermitis deutlich zu bessern, wenn das konsequent durchgeführt wird, beziehungsweise auch die Schubfrequenz bei der Neurodermitis deutlich zu reduzieren.
Da sind wir schon ein bisschen beim Thema der, was kann ich tun? Und ich bin ja so ein Vorsorge-Fan. Was kann ich eben tun, damit es gar nicht so richtig wild wird, sage ich jetzt mal, damit man es möglichst im Griff hält, dass es klein wird. Schmieren, 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 da fängt es mal an. Was gäbe es noch für Hebel? Oft reden wir auch über die Ernährung, über diese Themen. Was wären so Ihre Tipps, Empfehlungen?
Ja, das ist eine schwierige Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Prinzipiell gibt es den Versuch, bei ganz jungen Patienten, die ein erhöhtes Risiko haben für den Ausbruch einer Neurodermitis anzusetzen. Das sind zum Beispiel junge Patientinnen und Patienten, deren Eltern schon an der Neurodermitis erkrankt sind. Und da gibt es Studien, die versucht haben, über Veränderung des Darmmikrobioms letztendlich hier Effekte zu erzielen, aber ohne genaue Erkenntnis. Man weiß aber, dass Stillen protektiv ist für dies Entstehen der Neurodermitis. Das heißt, wenn es die Möglichkeit gibt, das Kind zu stillen, wird das auf jeden Fall empfohlen. Das hilft übrigens auch gegen die Entstehung oder schützt vor der Entstehung anderer allergischer Erkrankungen. Ansonsten, wenn prinzipiell beim Säugling oder beim Kind die Haut sehr trocken ist, hilft es natürlich hier mit einer Feuchtigkeitscreme nachzuhelfen. Und wir haben schon den Barriereeffekt angesprochen, wenn man hier optimal mehrmals täglich einen schützenden Film über die Haut legt, kann das ebenfalls den Ausbruch der Neurodermitis eventuell sogar verhindern. Da gibt es ebenfalls schon gute Daten in der Literatur. Ansonsten gibt es jetzt keine Empfehlung, die man unbedingt umsetzen muss, sondern außer sich gesund ernähren, Sport betreiben und ganz normal leben.
Das versuchen wir ja sowieso. Gerade wenn es in diesem Podcast auch um die Gesundheit geht. Gibt's denn bei der Ernährung, weil das auch immer ein Stichwort ist, Nahrungsmittel, die eine Neurodermitis fördern können? Auch das liest man immer wieder. Oder auch welche, wo man sagt, okay, die sind für die Neurodermitis-Patientinnen und Patienten eher gut, weil es entzündungshemmend vielleicht sind.
Ja, ich denke, da muss man scharf trennen, einerseits zwischen den Nahrungsmittelallergien, die ja auch im Kleinkindesalter durchaus auftreten können, und der Neurodermitis. Leider Gibt es Assoziationen, also gehäufte Wahrscheinlichkeiten, wenn man an einer Neurodermitis leidet, dass man auch eine Nahrungsmittelallergie entwickelt? Das hat prinzipiell aber wenig mit der Neurodermitis zu tun. Dann andererseits gibt es Nahrungsmittel, die einen gewissen Säuregehalt haben oder scharf sind, die ebenfalls dann, und man vermutet, über den Schweiß die Neurodermitis triggern können, also zum Ausbruch der Neurodermitis führen können. Da empfehle ich natürlich, diese Nahrungsmittel zu meiden. Aber meistens wissen das die Patientinnen und Patienten oftmals bereits selbst, welche Nahrungsmittel der Haut gut tun und welche Nahrungsmittel die Neurodermitis verschlechtern können. Wichtig ist aber hier genau abzugrenzen. Dabei handelt es sich um keine echte Nahrungsmittelallergie. Das heißt, man kann diese Nahrungsmittel schon konsumieren mit dem Risiko, dass die Neurodermitis sich verschlechtert. Aber man muss keine strenge Diät durchführen.
Was wären so klassische Lebensmittel?
Klassische Lebensmittel wären zum Beispiel Zitrusfrüchte, die durchaus aufgrund der Säure zu einer Neurodermitis-Triggerung führen können.
Also das lieber mal zur Seite lassen. Den Zitronensaft in der Früh, den man ja trinken soll, eigentlich lieber weglassen.
In dem Fall schon.
In dem Fall schon, aber man muss ja immer schauen, was für einen selbst auch passt. Gibt es andere Trigger, wie Sie gesagt haben, die Neurodermitis irgendwie verstärken können?
Stress ist natürlich ein Trigger. Im Wort Neurodermitis steckt ja schon Neuro, also die Nerven drinnen. Und ich sehe immer wieder Patientinnen und Patienten, die eine Neurodermitis haben, derzeit aber sozusagen schubfrei sind, dann eine Stresssituation in der Arbeit oder in der Familie erleben, im Bekanntenkreis erleben und dann kommt es wieder zum Aufflammen der Neurodermitis. Dann natürlich sozusagen der Schweiß, aber auch andere Faktoren wie zum Beispiel die Wollunverträglichkeit. Viele Patienten mit Neurodermitis vertragen den klassischen Wollpullover nicht, der kratzt und juckt auf der Haut, weil eben hier, und das ist wiederum keine Allergie, aber eine Unverträglichkeit, diese Wolle, die per se leicht reizbare, sensible Haut so, ich sag's mal, malträtiert, dass es hier wiederum zur Entzündung und zur Neurodermitis kommen kann.
Also lauter Dinge, auf die man auch schauen kann und die zu vermeiden. Was wäre denn jetzt so ein Verlauf einer Erkrankung? Welche Unterschiede gibt's da?
Ein typischer Verlauf wäre, dass die Neurodermitis bereits im Säuglingsalter auftritt und das kann schon ab dem dritten Lebensmonat beginnen mit dem klassischen Wangenekzem. Dann verändert sich die Form der Neurodermitis. Die Neurodermitis wandert dann eher in die Beugen, später dann in die Streckseiten und im Erwachsenenalter bleibt dann die trockene, oft zerrissene Haut übrig, die auch eine Vergröberung des Hautreliefs zeigt mit einzelnen Juckreizknötchen, die dann gerne aufgekratzt werden. Das wäre der typische Verlauf mit Start sozusagen Säuglingsalter bis zum Erwachsenenalter. Wir haben aber immer wieder auch Patientinnen und Patienten, wo die Neurodermitis erst in der Pubertät auftritt. Und wir haben auch Patientinnen und Patienten, wo die Neurodermitis erst im hohen Alter auftritt, wenn per se die Haut trockener wird. Auch das kann ein Faktor sein, wo dann die Reizschwelle überschritten ist. Und wir haben 60-, 70-Jährige, wo wir dann eine Altersneurodermitis sehen und diagnostizieren.
Und gleichzeitig gibt es ja auch immer die Fälle, wenn kleine Kinder Neurodermitis haben, dass die sich auch irgendwie wieder auflöst.
Das ist die Ein-Drittel-Regelung. Man weiß heutzutage, dass ein Drittel der Kinder mit Neurodermitis diese in der Kindheit verlieren. Ein Drittel verliert es in der Pubertät und ein Drittel behält sie sich.
Also die Hoffnung wäre da, wenn man kleine Kinder hat und sie haben es, dass es sich vielleicht irgendwie rauswächst und doch auch wieder verschwindet.
Die Wahrscheinlichkeit ist sogar sehr hoch, gerade bei Kindern, die leichte Varianten der Neurodermitis zeigen. Da ist die Chance sehr hoch, dass die Neurodermitis verschwindet, sprich, dass man rauswächst.
Also die Hoffnung ist da. Jetzt haben wir über diesen Verlauf gesprochen, wir haben über, wie sieht's aus, was kann man denn jetzt tun in der Behandlung? Jetzt haben wir, Schmieren haben wir schon gesagt, das ist das, was man sagt, wenn es noch nicht so schlimm ist. Was ist, wenn es schlimmer ist und Schmieren nicht mehr hilft?
Prinzipiell geht man nach der Stufentherapie in der Behandlung der Neurodermitis vor. Ganz am Anfang steht natürlich, wie schon erwähnt, die Basispflege der Haut. Das heißt, man sollte eine gute Pflegehautcreme für sich finden. Das muss gar nicht die teuerste aus der Apotheke sein, sondern gibt es auch sehr gute Pflegeprodukte im Drogeriehandel. Manche Patienten schwören auf die eine Creme, manche auf die andere Salbe. Da kann ich jetzt keine Empfehlung abgeben, sondern das muss jeder für sich herausfinden.
Also gibt's auch keinen Wirkstoff, auf den man vielleicht schauen könnte, dass der sollte vielleicht drinnen sein?
Es gibt schon Wirkstoffe, die die Haut weicher machen und rehydrieren. Das wäre zum Beispiel Harnstoff. Manche Patienten berichten aber, dass das brennt, wenn der Harnstoff in sozusagen der Creme eingemischt wird. Da muss man sehr individuell vorgehen und mit dem Patienten gemeinsam das richtige Basisprodukt sozusagen für die Hautpflege finden. Dann ist natürlich wichtig, dass man bestimmte Triggerfaktoren, das sind jetzt keine Allergien, meidet. Auch das wissen die Patienten meistens am besten selbst. Was reizt meine Haut? Was kann zu einem Schub führen? Wie Schweiß, Stress oder der kratzende Wollpulli oder bestimmte scharfe und saure Nahrungsmittel. Und wenn das alles nicht ausreicht und eine Entzündung auf der Haut entsteht, dann sollte man kurz, aber trotzdem heftig antientzündlich arbeiten. Und das ist natürlich eine Domäne mit den klassischen Kortikosteroiden oder mit den Cortison-freien Alternativen, die jeweils in Cremes oder Salben dann einmal täglich auf die Haut für circa 2 bis 3 Wochen appliziert werden sollten. Und wenn die Entzündung dann abheilt, dann geht man auf eine proaktive Erhaltungstherapie zurück, wo man dann 1 oder 2 Mal pro Woche das antientzündliche Pflegeprodukt aufträgt, dazwischen immer fleißig die Basispflege, und so kann man die Schubfrequenz deutlich hintanhalten. Mhm. Wenn dann eine moderate oder schwere Form der Neurodermitis entsteht, dann haben wir noch die Möglichkeit einer sogenannten UV-Therapie. Das ist eine Lichttherapie, ähnlich dem Sommerurlaub am Meer. UV führt dazu, dass die Entzündung in der Haut unterdrückt wird, und das machen wir uns auch mit speziellen Wellenlängen zunutze. Ähnlich einem Solarium, so muss man sich das vorstellen. Und manchmal gibt es Patienten und Patienten, wo die Neurodermitis so schwer ausgeprägt ist, wo man mit den genannten Maßnahmen nichts erreicht, dann muss man auf eine Tabletten- oder Spritzen- oder Safttherapie setzen, eine sogenannte systemische Therapie, um diese chronische Entzündung, diesen Entzündungszyklus der Haut zu durchbrechen.
Das heißt, wie lange macht man das dann?
Die Systemtherapie mit den Tabletten, Tropfen oder Säften oder Spritzen wird durchaus einige Monate gemacht, bis sich die Haut wieder deutlich gebessert hat, und dann geht man eben wieder eine Stufe zurück und versucht mit einer intensiven Cremetherapie die Haut möglichst lang stabil zu halten.
Jetzt haben Sie vorher gesagt, kortisonfreie Cremen. Wann brauche ich tatsächlich welche mit Cortison?
Also ich möchte an der Stelle nochmal eine Lanze brechen für die Cortisonpräparate, die rasch und gut wirken, wobei man aber natürlich darauf aufpassen muss, dass man diese nicht dauerhaft appliziert. Die Cortison-Produkte in der richtigen Salbe oder Creme eingemischt wirken meistens innerhalb von Tagen und bessern die Haut. Wichtig ist, dass man nicht zu früh stoppt, sondern eine Woche drüber behandelt und dann in die Erhaltungstherapie übergeht. Viele Patientinnen und Patienten tupfen die Cortisoncreme auf die Stelle, wo die Neurodermitis sitzt, viel zu wenig und viel zu kurz und setzen zu früh ab ohne Erhaltungstherapie, und dann kommt es natürlich rasch wieder zu einem Rezidiv. Wenn man aber die Cortisonprodukte auf der Haut so intensiv und vor allem an den falschen Hautstellen verwendet, das wären zum Beispiel die großen Körperfalten oder der Hals oder das Gesicht, wo die Haut sehr dünn ist, dann kann es natürlich zu Nebenwirkungen kommen, da muss man aufpassen. Cortisonfreie Produkte, die sind nicht wirkstofflos, sondern die halten ebenfalls einen Wirkstoff, der das Immunsystem der Haut, das überdrehte Immunsystem der Haut, lokal unterdrückt. Das wäre zum Beispiel die Pimecrolimus-Creme oder die Tacrolimus-Salbe, die durchaus auch eine sehr gute Wirkung auf die Haut zeigen, ein anderes Nebenwirkungsspektrum haben, aber vor allem in der präventiven Therapie, also wenn man vorbeugend 1 bis 2 Mal pro Woche die antientzündliche Creme aufträgt, eine wichtige Rolle haben.
Weil ja eben, deshalb habe ich auch das konkret angesprochen, Cortison, da haben ganz viele im Hinterkopf, oh, das soll man nicht zu viel, nicht zu lang, und brauche ich es überhaupt? Also da sind ganz oft sehr viele Zweifel da oder Sorgen.
Durchaus auch berechtigte Zweifel. Man muss bei den topischen Cortison-Produkten aufpassen, die richtig anwenden, an den richtigen Körperstellen anwenden. Ich muss aber auch sagen, wenn man zu wenig und zu wenig intensiv behandelt, braucht man längerfristig gesehen mehr Cortisonprodukte, als wenn man kurz und intensiv behandelt und dann, wie gesagt, in diese Haltungstherapie übergeht.
Ganz wichtig, dass man nicht einfach aufhört, sondern dass man danach mit eben einem anderen Produkt weiter schmiert und es weitermacht.
Völlig richtig.
Gibt es denn eigentlich einen idealen Zeitpunkt, um so eine Therapie zu starten, oder heißt es, je früher, desto besser?
Je früher, desto besser. Wenn sich die Haut stark entzündet, dann wird man um eine kurzfristige antientzündliche Therapie nicht herumkommen. Und wenn man sozusagen den Startpunkt der Therapie zu weit hinausschiebt, dann kommt man immer weiter in den Schub hinein und dann braucht es umso mehr Cortison letztendlich, um die Haut wieder aus der Entzündung zu holen und zu einer gewissen Abheilung zu führen. Deshalb ist mein Credo, lieber zu viel und frühzeitig zu therapieren als zu wenig und zu spät.
Gibt es eine Chance, das ganz wegzukriegen? Also bei den Kindern haben wir schon gesagt, da kann sie sich rauswachsen. Wenn man im Erwachsenenalter Neurodermitis hat, ist da irgendwo eine Chance auf Heilung sozusagen?
Ja, durchaus auch. Die Neurodermitis ist ja eine Erkrankung, mit der man nicht geboren wird, sondern die im Laufe des Lebens entsteht. Und genauso wie das Immunsystem sozusagen diese Entzündungsreaktion falsch gelernt hat, denn es ist ja eigentlich eine unnütze Entzündungsreaktion, kann das Immunsystem das auch wieder glücklicherweise verlernen. Und wir haben Patienten und Patienten, die in der Kindheit eine Neurodermitis haben, dann rauswachsen, dann durchaus im Erwachsenenalter jahrzehntelang keinerlei Probleme mit der Haut haben, aber dann im Alter, wenn die Haut per se wieder trockener wird, ein Rezidiv der Neurodermitis allein, das heißt, die Neurodermitis bricht im Alter dann durchaus auch im hohen Alter wieder erneut aus. Mhm. Denn die Risikofaktoren, die genetische Ausstattung, die sozusagen auch die Bereitschaft, eine Neurodermitis zu entwickeln, bleibt ja bestehen.
Also Sie nehmen mir da jede Hoffnung, weil ich hatte als Kind Neurodermitis, jetzt ist es weg. Also vielleicht kommt's wieder. Hoffentlich nicht.
Hoffentlich nicht. Es kann aber natürlich sein. Deshalb auch mein Tipp, die Haut gut pflegen. Schmieren, schmieren, schmieren.
Und was ich als Kind oft gemerkt habe, ist, in Italien im Sommerurlaub im Meer ist die Haut immer besser gewesen.
Völlig richtig. Und das versuchen wir auch mit unserer Lichttherapie oder der Balneotherapie nachzuahmen, wo man versucht, einerseits mit Salzwasserbädern, aber auch mit der UVB-Bestrahlung der Haut diesen Sommerurlaub, diesen Sommereffekt mitzunehmen. Es ist eine sehr gut wirksame Therapie, die man ab 12 Jahre durchführen kann. Allerdings eine sehr zeitaufwendige Therapie, da man durchaus 3 bis 5 Mal pro Woche zum Arzt gehen muss, um diese Bestrahlungen zu erhalten. Etwas, was man meistens ein paar Monate macht, aber dann durchaus wieder diese Therapie stoppt.
Oder einfach öfter auf Urlaub fahren.
Oder einfach öfter auf Urlaub fahren, das ist immer ein guter Tipp.
Immer ein guter Tipp. Wenn wir so ein bisschen in die Zukunft blicken, in Richtung Forschung, was sich da tut, welche Hoffnung haben Sie da?
Also ich bin sehr optimistisch. Als ich damals Assistenzarzt war, und das ist schon eine Zeit her, haben wir neben sozusagen den klassischen Cremetherapien mit den Corticosteroiden und der Lichttherapie bei der schweren Form der Neurodermitis nur die klassischen Immunsuppressiva gehabt. Das waren Tabletten mit starken Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Cyclosporinol oder Methotrexat. Inzwischen hat sich viel in der Forschung getan und wir verstehen sozusagen die Pathogenese. Das heißt, was tut sich in der Haut, wenn eine Neurodermitis entsteht? Welche Entzündungszellen spielen eine Rolle? Deutlich besser. Und so wurden neue Ansatzmöglichkeiten entdeckt. Und da gibt es bereits jetzt neue Präparate, die seit einigen Jahren mit großem Erfolg angewendet werden. Das sind einerseits die Antikörperspritzen, die sogenannten Biologika, aber auch eine andere Gruppe von Immunsuppressiva, die sogenannten JAK-Inhibitoren, die gerade bei Patienten mit moderater bis schwerer Neurodermitis ein Segen sind.
Also da wirklich gut Abhilfe schaffen können. Schön, dass es hier so eine gute Forschung auch gibt. Vielen lieben Dank für diese Einblicke. Total spannend. Und ich habe gewusst, warum wir die Schuppenflechte nicht nur dazu nehmen, weil wir wirklich den Rahmen gesprengt hätten. Ich habe zum Abschluss immer meine Frage, die ich allen stelle. Und Sie haben diese Frage schon mal gehört, nämlich: Was ist die eine Sache, die Sie täglich tun, die Sie gesund und glücklich macht? Und letztes Mal haben Sie gesagt, ja, Ihr Job macht Sie glücklich, dass Sie jeden Tag Menschen helfen können. Jetzt müssen Sie sich aber was anderes überlegen auf diese Frage. Gibt es noch etwas, was Sie täglich tun, das Sie persönlich gesund und glücklich macht?
Nun, einerseits nach wie vor mein Job, dass ich den Leuten helfen kann, sehr interessante Patienten und Patienten kennenlernen, die ich oft über Jahre mit ihren chronischen Hauterkrankungen begleiten darf. Andererseits, ein anderer Teil meines Jobs ist auch die Forschung. Und die Forschung ist ein wahnsinnig spannendes Thema, wo man jeden Tag sozusagen auf neue Herausforderungen trifft, denn wir versuchen im Rahmen der Forschung eben gerade entzündliche Hauterkrankungen wie die Neurodermitis besser zu verstehen und versuchen hier auch mit der Forschung, die wir hier am Kapellmeier-Universitätsklinikum durchführen, dann letztendlich neue Therapieansätze auch zu finden, die dann eventuell später einmal unseren Patientinnen und Patienten zur Verfügung stehen und ihnen helfen.
Wundervoll. Ich sage vielen lieben Dank nochmal für dieses total informative Gespräch. Ihnen allen da draußen sage ich danke fürs Zuhören. Unser Sommer-Special zum Thema Haut geht natürlich noch weiter. Es gibt schon sehr, sehr spannende Folgen. Es kommen noch welche, also gerne reinhören oder auch immer mittwochs den Gesundheitsteil der Oberösterreichischen Nachrichten lesen. Auch hier immer diese Empfehlung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.